NDR Info Norddeutschland
mit Achim Gutzeit aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Abend. In Hamburg-Harburg ist gestern bei einer Messerstecherei ein junger Mann ums Leben gekommen. Er war vorher offenbar in einen Streit verwickelt. In dem Fall ermittelt jetzt die Mordkommission. Jana Fink mit den Einzelheiten.
Nach ersten Erkenntnissen war der 17-Jährige am späten Abend mit einem 34-Jährigen vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Harburger Poststraße in Streit geraten. Die Situation eskalierte demnach wenig später, als beide in der Nähe am Großmoordamm mit Messern aufeinander losgingen. Der 17-Jährige erlitt dabei so schwere Halsverletzungen, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen im Krankenhaus starb. Sein 34-jähriger Kontrahent wurde lebensgefährlich an Brust und Bein verletzt. Ihn fanden die Rettungskräfte vor der Unterkunft in der Harburger Poststraße. Ein 19-Jähriger soll laut Polizei versucht haben, in den Streit einzugreifen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Spurensicherung übernahm die Arbeit und stellte unter anderem die Messer sicher. Die Polizei sucht nach weiteren Beteiligten des Streits und nach Zeugen der Tat. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.
Mehr als die Hälfte aller Studierenden sind nach eigenen Angaben wegen einer psychischen Erkrankung in ihrem Studium beeinträchtigt. Das ist das Ergebnis der jüngsten Untersuchung des Deutschen Studierendenwerks in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Zum Vergleich, vor 7 Jahren gab nur jeder 10. an, unter psychischen Problemen zu leiden. In Schleswig-Holstein kritisiert das Studentenwerk, dass es zu wenig Geld für ausreichende Beratung gebe. Thorsten Philips berichtet.
Hallo, schön, dass du hier bist. Nimm gerne Platz.
Dankeschön. Psychosoziale Beratung an der Universität in Kiel. Soziologiestudentin Kim Schmidt, deren Namen wir auf ihren Wunsch geändert haben, war hier vor 2 Jahren schon einmal. Damals war die 23-jährige Studierende in einer für sie sehr schwierigen Phase.
Damals vor 2 Jahren, als ich auch in die psychologische Beratung gegangen bin, hatte ich, glaube ich, eine ziemliche Vorzeigedepression. Ich habe es nicht geschafft, morgens aufzustehen. Ich war trotzdem tatsächlich in allen Uniseminaren, meistens halt eine Viertelstunde zu spät. Aber ich war da komplett fertig, total übermüdet, weil ich einfach große Schlafschwierigkeiten damals hatte. Und habe halt irgendwie es geschafft, dahin zu gehen. Klausuren lernen war schwierig. Dementsprechend sind die Leistungen aus meinen ersten 2 Semestern auch wirklich eher schlecht.
Damals hatte sie monatelang auf ihren Beratungstermin beim Studentischen Hilfswerk gewartet. Kein Einzelfall und inzwischen sei die Situation sogar noch dramatischer, sagt Ramona Lopez, die Studierende berät.
Ja, also wir haben einen hohen Andrang. Die Studierenden sind in großer Not. Das Studium bringt ja an sich schon viele Herausforderungen mit, also Leistungsdruck, finanzielle Schwierigkeiten, Ablösung vom Elternhaus. Aber bei den Studierenden kommt eben jetzt auch nochmal dazu, dass sie sich mit multiplen Krisen auseinandersetzen müssen, also Inflation, Klimakrise, Krieg. Und das sorgt für große Verunsicherung und Zukunftsängste. Und das hat auch die Folge, dass viele sich mit sozialen Ängsten, Selbstzweifeln und auch depressiven Episoden plagen.
Für insgesamt 10.000 Studierende gibt es nur eine Vollzeitberatungsstelle. Die Warteliste ist lang, sagt Laurin Schäfgen, der pro Tag 5 Studierende in seiner psychologischen Beratung hat. Mehr ginge einfach nicht. Die Wartezeit beträgt inzwischen 10 Wochen für einen Ersttermin.
Es ist natürlich, wenn man drauf schaut, dass es längere Wartezeiten gibt bei Menschen, wird es unangenehmer. Und die Menschen, die das am Telefon dann auch immer deutlich machen müssen, gerade gegenüber Leuten, die sehr stark in Krise, in Not sind, das ist sehr unangenehm. Das ist kein angenehmer Job, das kann ich sagen.
Die Zahl der Studierenden, die eine psychosoziale Beratung wünschen, hat sich in den vergangenen 4 Jahren vervierfacht. Derzeit stehen 100 auf der Warteliste.
Wir hoffen, dass hier eine Kursänderung kommt, denn es handelt sich hier um die Fachkräfte von morgen, die dringend benötigt werden. Und unser Angebot würde einen Beitrag dazu leisten, dass die Studierenden auch studierfähig bleiben, ihr Studium abschließen und künftig auch als ausgebildete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gesund starten können.
So auch Kim Schmidt, die inzwischen eine Therapie macht.
Ich würde sagen, mir geht es so viel besser als damals so. Ja, ab und zu halt ein paar Tiefpunkte. Aber ich weiß, dass es besser wird und dass ich weiterhin Therapie mache und ganz viel aufarbeite.
Der erste Schritt war damals schwer für sie, auch weil sie wochenlang auf einen Termin warten musste und nicht wusste, was mit ihr los war. Damit Wartezeiten für solche Studierenden kürzer werden, braucht das Studentenwerk nach eigenen Angaben doppelt so viel Personal und damit auch doppelt so viel Geld. Doch eine Sprecherin des Bildungsministeriums hält dagegen. Die Landesregierung müsse in Zeiten knapper Kassen überall sparen. Eine Erhöhung sei nicht geplant.
Gedanken, Sorgen, Wünsche, Hoffnungen oder auch Ängste aufzuschreiben, das hat vielleicht jeder von uns schon mal auf die ein oder andere Art getan. Die Hamburger Hochbahn hat für heute Menschen eingeladen, genau das zu tun. Sie konnten sie in einer U-Bahn-Passage in der Innenstadt aufschreiben und an die Wände kleben. Über die Aktion habe ich mit Alissa Schellhorn gesprochen. Sie ist Psychologin und hat das Projekt mitinitiiert. Meine erste Frage, was genau da vor Ort denn passiert?
Ja, bei der Station der Worte nutzen wir also diesen öffentlichen Raum in der U-Bahn-Station und laden Passantinnen ein, ihre Ängste, Hoffnungen, Wünsche oder auch Gedanken auf Post-it zu schreiben und anonym zu teilen und eben an eine Wand zu kleben. Diese Post-its und Stifte, die stellen wir gemeinsam mit der Hochbahn, mit denen wir dieses Projekt umsetzen, zur Verfügung. Und unser Ziel ist es, den Austausch zwischen ja völlig fremden Menschen zu fördern und dadurch ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Gerade in einer Welt, in der sich ja viele Menschen isoliert fühlen und auch ungehört fühlen, stellt also die Station der Worte eine Art ja, Ventil dar und auch emotionale Entlastung. So ist das zumindest unser Wunsch.
Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich gehe da lang und dann ist da so eine Art Wahlkabine oder wie funktioniert das? Weil es ist ja anonym.
Ja, das stimmt, genau. Aber so anonym ist es dann doch nicht. Also anonym meinen wir, dass man natürlich seinen Namen nicht unter sein Post-it schreibt und sagt, ich habe jetzt hier diesen Post-it geschrieben. Wir haben da Tische und Stühle hingestellt und die Post-its, die liegen da. Und wir haben auch so ein paar Inspirationsfragen mit hingelegt, an denen die TeilnehmerInnen sich dann orientieren können. Und dann schreiben sie ihre Post-its da vor Ort auf. Und wenn dann natürlich jemand dann daneben sitzt und rüber luschert, passiert das natürlich, aber die Post-its an sich sind anonym an der Wand.
Und was sind das für, Sie sagten gerade Motivations- oder
Inspirationsfragen.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, also unsere Hauptfrage ist, was bewegt dich gerade? Oder what's on your mind? Wir haben es also einmal auf Englisch und auf einmal auf Deutsch an die Wand geklebt, weil wir natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen wollen. Wir haben dann natürlich auf die Tische auch noch Fragen gelegt. Ich glaube, es sind insgesamt 5. Und auf denen steht dann sowas wie, worauf bist du gerade stolz? Oder was gibt dir Hoffnung für das Jahr 2025?
Okay, woher kommt diese Idee?
Die Idee, die kommt ursprünglich von einem New Yorker Projekt, das nennt sich Subway Therapy. Das wurde 2016 gegründet von einem New Yorker Künstler. Der hat das ganz ähnlich gemacht. Der hat auch Post-its und Stifte zur Verfügung gestellt. Und das wurde aber seitdem sehr gut angenommen. Und wir dachten dann, warum gibt es das noch nicht in Deutschland? Und weil wir sind ja 3 PsychologInnen. Wir wollen das also mit dem Fokus auf psychische Gesundheit oder auch dieses Thema Enttabuisierung psychischer Gesundheit machen.
Es ist ja so eine Zeit zwischen den Jahren, Weihnachten, drumherum, das neue Jahr steht vor der Tür. Was ist an dieser Zeit besonders und was glauben Sie, bringt das den Betroffenen im Vorbeigehen quasi was aufzuschreiben?
Ja, also diese Zeit, die zwischen den Jahren, die Zeit ist ja für viele Menschen eine Phase des Nachdenkens, des Rückblickens, aber eben auch der Einsamkeit. Also während der Feiertage ist natürlich, oder die Feiertage werden ja häufig mit Nähe oder auch Freude verbunden. Und so wird es ja im Außen auch häufig dargestellt. Aber viele Menschen erleben eben auch genau das Gegenteil, also Isolation. Und unsere Initiative bietet also die Möglichkeit, gerade in dieser sensiblen Phase die Gefühle auszusprechen und zu formulieren und mit anderen zu teilen. Und dieses Teilen findet natürlich statt, nicht nur indem ich meine Gedanken auf ein Post-it schreibe und hinhänge, sondern auch vielleicht, dass ich die anderen Botschaften der TeilnehmerInnen lese und merke, ach, die anderen bewegt Ähnliches. Und so entsteht dann dieses Gefühl der Verbundenheit.
Ist Einsamkeit ein Thema? Wird das ernst genug genommen oder muss was getan werden, damit es ernster genommen wird?
Ja, also tatsächlich, also aus unserer auch klinischen Perspektive bekommt es noch nicht genügend Aufmerksamkeit. Also es ist auf jeden Fall ein starker Risikofaktor eben auch für psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, Angststörung, aber auch körperliche Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und es ist also ein ganz ernstzunehmendes Thema. Und wie auch zum Beispiel Stress und oder Bewegungsmangel ernst genommen wird. Nur Einsamkeit hat da noch nicht so den richtigen Raum gefunden, wie wir finden. Wir legen zum Beispiel auch Flyer aus, wenn jemand Informationen braucht und Hilfe braucht, wollen wir diese zur Verfügung stellen.
Alisa Schellhorn war das über das Projekt Station der Worte in der Hamburger U-Bahn. Neben der Freude über die vielen Geschenke zu Weihnachten gibt es immer wieder auch Probleme, denn ein Haustier landete auf dem Gabentisch und war gar nicht gewollt oder das Interesse war schnell erloschen. Wohin dann damit? Frank Schwarz hat sich im Tierheim der Kleinstadt Malchow im Süden Mecklenburg-Vorpommerns umgesehen und wollte wissen, welche Tiere aus welchen Gründen dort sind und wie sich das Fest auf das Tierheim ausgewirkt hat.
Die Bescherung fand schon vor dem Fest statt. Hunderte Tiernahrungspakete stapeln sich in der Küche. So viel Zuwendung von privaten Spendern gab es hier noch nie. Dennoch reicht das nur für etwa 2 Monate. Dann wäre weitere Hilfe für den Alltag nötig, sagt Tierheimleiterin Margrit Kuhlmann.
Wenn der Gesetzgeber sagen würde, die Hundesteuer ist dann für die Tiere im Land. Für die Tierheime wird es ausgegeben. Das sind etliche Millionen in Deutschland. Da würde es einigen Tierheimen besser gehen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Heimen im Land konnten in Malchow noch vor Weihnachten viele Tiere teilweise ins gesamte Bundesgebiet vermittelt werden. Anubis ist einer von derzeit nur 3 Hunden im Tierheim. Platz für 16 Hunde gäbe es. Der reinrassige Schäferhund war vor einem Jahr einem Züchter wegen umstrittener Haltung weggenommen worden und ist mit dem ehrenamtlichen Betreuer Jason Lorenzo Engelhardt unterwegs.
Wir hatten schon ein paar Leute, allerdings hat das nicht funktioniert, weil sie auch einen Zweithund hatten. Da hat er gesagt, nee. Das ist doch nicht so mein Fall. Also wir wollen auch gerne, dass er einzeln gehalten wird, weil das bis jetzt nur zu Komplikationen geführt hat. Auch.
Die Igel gehören zu den seltenen Gästen zur Weihnachtszeit. Winterschlaf ist für die 2 Monate jungen Igel aus dem Malchower Umland nicht möglich. Sie sind zu leicht und würden allein nicht überleben, sagt Margrit Kuhlmann.
Wir füttern sie ordentlich, wir lassen sie hier warm, hoffen dann, dass wir sie im nächsten Frühjahr dann dahin zurücksetzen, wo wir sie aufgefunden haben, in ihr Territorium, wo die Mama ist.
Katzen werden am häufigsten abgegeben oder einfach vor dem Eingang abgestellt. Viele Katzenbesitzer wollen die Tierarztkosten nicht bezahlen oder sind ihrer Vierbeiner nach Weihnachten überdrüssig. Für die etwa 40 Tierheime im Land ist mehrfach im Jahr die Belastungsgrenze erreicht.
Das ist natürlich für die Tiere nicht gut und für die Menschen, die vor Ort arbeiten, auch nicht gut. Das heißt, es ist nicht genügend Personal da, Arztkosten sind hoch, Strom, Gas. Ich habe letztes Jahr 5.000 Euro nachzahlen müssen für Strom und Gas. Und die 5.000 Euro müssen irgendwo herkommen. Und hier ist die Politik gefragt.
Und die Mitarbeiter wollen auch bezahlt werden. Ob zum Gassi gehen, füttern oder für Streicheleinheiten. Wie hier in Malchow werden zusätzlich ehrenamtliche Helfer in allen Tierheimen weiter dringend gebraucht.
Emilia, Sophia und Emma waren in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen für Mädchen. Bei Jungs waren es Noah, Matteo und Elias. Und da es keine offizielle Statistik gibt, macht das in Deutschland seit fast 20 Jahren der Wirtschaftsinformatiker Knut Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Freiwillig in seiner Freizeit. Mit ihm hat meine Kollegin Helene Buchholz gesprochen. Ihre erste Frage: Gab es in diesem Jahr eine Überraschung bei der Namenswahl?
Bei den ersten Vornamen war es so langweilig, vorhersehbar wie immer, so die Top 10, das sind dieselben Namen, die es letztes und vorletztes Jahr auch waren. Eine Überraschung gab es bei den zweiten Vornamen. Tatsächlich bei den zweiten Vornamen, bei den Mädchen, seitdem ich diese Auswertung mache, seit 20 Jahren, waren immer Sophie und Marie vorne, das ist immer noch so, aber der Name Hope, der ist tatsächlich jetzt in die auf Platz 20 gestiegen und der war vorher deutlich seltener. Also wenn der Aufwärtstrend dieses Namens so weitergeht, dann löst der bald Sophie und Marie ab.
Hope, das heißt ja auf Deutsch Hoffnung. Haben Sie das Gefühl, dass man von diesen Namen und diesen Trends auch irgendwie so ein bisschen eine gesellschaftliche Stimmung ablesen kann?
Bei diesem Namen drängt sich der Gedanke tatsächlich auf. Es ist ja selten, dass wir jetzt so wirklich direkt die Namensbedeutung ablesen können, so wie bei Hope, das englische Wort für Hoffnung, das kennt fast jeder. Ja, und wir haben ja eben schwierige, ungewisse Zeiten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass viele Eltern das ihrer Tochter dann mit auf den Weg geben wollen, die Hoffnung auf bessere Zeiten.
Was sind denn sonst noch so besondere Namen, die es vielleicht so in die Top 100 schaffen?
Mir ist jetzt aufgefallen, dass jetzt so neue Retro-Namen aufkommen. Also Retro-Namen sind Namen, die vor über 100 Jahren schon mal beliebt waren und dann in Vergessenheit geraten sind. Und jetzt tauchen Gerda, Kurt, solche Namen tauchen jetzt wieder auf. Aber die kommen zuerst immer aus Sachsen. Da werden sozusagen diese Namen neu etabliert und über die Jahre kommen die dann auch irgendwann in Norddeutschland und Süddeutschland an.
Wie sind Sie eigentlich überhaupt mal auf die Idee gekommen, diese Statistik überhaupt zu erheben?
Es hat mich interessiert, dass es seltene und häufige Vornamen gab und habe festgestellt, dass es da kaum was Fundiertes, Ausführliches so gibt. Und dann habe ich selber angefangen, die entsprechenden Daten zusammenzutragen und diese Statistiken zu machen. Das war einfach Faszination an dem Thema. Und ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat mich das begeistert.
Knut Bielefeld war das. Er erhebt jedes Jahr die beliebtesten Vornamen. Liebeserklärung an eine Insel, die kann man sich gerade in Hamburg ansehen, im Bagheer-Museum. Dort sind ausschließlich Werke des Malers Eduard Bagheer ausgestellt. Er wurde in Hamburg-Finkenwerder geboren, verließ aber in den 30er Jahren Deutschland, weil er sich zunehmend von den Nationalsozialisten bedroht fühlte. Sein Sehnsuchtsort, die kleine vulkanische Insel Ischia im Mittelmeer, auf der Bagheer seine zweite Heimat fand. Kerry Rügemar hat sich die Ausstellung angeschaut und erzählt die ganze Geschichte.
Ein Farbenrausch. Gestreifte Sonnenschirme, im warmen Wind flatternde Handtücher, eine kleine Hütte, Sand, wogendes Dünengras und das Mittelmeer. Diese Strandszene hat Eduard Bagheer 1940 auf Ischia gemalt, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und das, obwohl es zu der Zeit auf der Insel verboten war, zu zeichnen oder zu malen.
Malen war verboten, weil man Angst hatte, dass da Spione Pläne an die Alliierten weitergeben und Berichte darüber, wo Kanonen standen. Der Golf von Neapel war ja streng bewacht von den Deutschen. Man hatte Angst, dass da Spione am Werk sind. Und er musste eine Sondergenehmigung bekommen, die er auch bekommen hat. Wenn er mal Urlaub hatte und nach Ischia fahren konnte, dass er da arbeiten konnte und zeichnen konnte.
Erzählt Dirk Justus, Nachlassverwalter, Nachbar und enger Freund Eduard Bagheers, der 1979 in seinem Haus in Blankenese starb. Der Fotograf Herbert List empfahl Eduard Bagheer die Insel im Mittelmeer. 1935 kam Bagheer erstmals hierher. Es war Liebe auf den ersten Blick. Zu Kriegsbeginn zog der Maler endgültig nach Italien und arbeitete als Dolmetscher auf einer Marinewerft in La Spezia. Nach Kriegsende blieb Bagheer bis Mitte der 50er Jahre dauerhaft auf Ischia.
Die Insel hat ihn unheimlich angesprochen, reine Natur, und er hat das wiedergefunden, was er an Finkenwerder so geliebt hat, die Fischer, die Bauern. Es war eigentlich vieles vergleichbar. Dazu kam dann die Faszination des mediterranen Lichts. Also das war seine Insel und es war natürlich eine Flucht.
Zarte Pastelltöne wechseln sich mit kräftigen Farben ab. Die Bilder strahlen förmlich die flirrende Hitze des Mittelmeerklimas aus. Porträts von Freunden, Szenen mit Fischern und Bauern und immer wieder die Silhouette Forios mit der Kirchenkuppel und den verschachtelten Häusern. Der Ort, an dem sich Bagheer niederließ und sich sein Haus baute. Auffällig ist, dass Bagheers Bilder gegen Kriegsende extrem bunt und überbordend wurden.
Das ist eine kurze Phase gewesen am Ende des Krieges. Und es ist vielleicht nicht übertrieben, wenn man sagt, die Kriegstraumata hat er da vielleicht ein bisschen abgearbeitet in diesen hochexpressiven Bildern.
Gezeigt werden auch viele Zeichnungen Bagheers, die er virtuos mit selbstgeschnitzten Rohrfedern schuf. Obwohl schwarz-weiß, erwecken auch diese Werke eine Sehnsucht nach Wärme und südlicher Lebensart. Mehrere farbenfreudige Ölbilder zeigen kirchliche Prozessionen mit üppig geschmückten Straßen. Bagheer liebte diese ausschweifenden katholischen Festlichkeiten und trat selbst zum katholischen Glauben über.
Um sich zu integrieren, um Teil zu haben an deren Festen und Lebensgewohnheiten.
Bagheer auf Ischia ist gerade jetzt im Winter eine einladende Ausstellung mit wahrhaft wärmenden Sehnsuchtsbildern vom heiteren Mittelmeer.
Ja, und das war der Überblick für den Norden mit Achim Gutzeit aus dem NDR-Studio in Hamburg.